Herzlich willkommen bei Level Me Up, dem Podcast für alle, die mehr wollen im Leben. Mein Name ist Verena Tschudi und ich teile hier meine Erkenntnisse und Erfahrungen als Manager, Working Mom und Coach. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, damit du auch an dich selber glaubst und dir das Leben erschaffst, das du dir wünschst. Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute von einem Video erzählen, das ich vor einiger Zeit schon, ich glaube es ist vielleicht sogar schon Jahre her, habe ich dieses Video mal gesehen und es war irgendwo auf Social Media, ich weiß es nicht mehr, aber es ist mir so hängen geblieben, dass ich bis heute noch dran denke und deswegen muss ich da mal drüber sprechen, weil es für mich so geholfen hat, gewisse Zusammenhänge zu verstehen, wie ich mich fühle, wie sich viele meiner Coaching-Teilnehmerinnen fühlen. Und ich glaube, dass ich werde euch erzählen, wie das Video abgelaufen ist und was ich da für Schlüsse draus gezogen habe und mitgenommen habe. Und zwar, es ist ein Video und vielleicht kennen manche von euch das, weil ich habe es ja nicht das einzige gesehen. Man sieht auf dem Video eine Straßenkreuzung, eine sehr belebte Kreuzung, wo viele Fußgänger sind. Es gibt Fahrzeuge, Fußgänger, es gibt Geschäfte und so weiter. Und ein 8-jähriges Mädchen steht so an, ich glaube, es ist ein Baum oder irgendein ein Pfosten oder irgend sowas. Sie steht halt dort und macht nichts. Und man sieht es dann im Zeitraffer, dass das Mädchen dort steht und einfach wie die Verkehrsströme laufen, wie die Fahrzeuge vorbeifahren, wie die Menschen vorbeiströmen und das Mädchen einfach immer da steht. Und dann gibt's einen Schnitt und dann haben sie einfach das Mädchen ausgewechselt. Und es passiert aber wieder der gleiche Zeitraffer. Das Mädchen steht da und man sieht, wie die Fahrzeuge vorbeirauschen, man sieht, wie die FußgängerInnen vorbeigehen, aber ganz viele gehen zu dem Kind hin und reden mit dem Kind und bleiben stehen bei dem Kind. Und es ist so eindrücklich zu sehen, was der Unterschied ist zwischen den beiden Kindern. Es sind zweimal, sind es 8-jährige Mädchen. Einfach in dem ersten Fall ist das Mädchen dunkelhäutig. Und in dem zweiten Fall ist das Mädchen hellhäutig. Und für mich ist das so ein eindrückliches Video gewesen, weil es ist genau das, was man sehr oft hört, dass die Leute sagen, aber es ist ja gar nichts passiert, es hat ja niemand etwas gemacht. Ja, im ersten Fall, das dunkelhäutige Mädchen ist dort gestanden und es ist ja nichts passiert, niemand hat ihm etwas getan. Ja, aber es hat sich eben auch gar niemand gekümmert und es hat sich niemand interessiert und es wollte niemand helfen. Und kaum war das Mädchen hellhäutig, sind ganz viele Leute hingegangen, haben gefragt, wo sind deine Eltern, warum stehst du hier, wie lange stehst du hier schon, warte mal, wir können dich hier ja nicht einfach alleine stehen lassen. Komm, wir rufen deine Eltern, wir müssen ja irgendwas machen und so weiter. Und das ist, finde ich, ein Bild, das sehr gut beschreibt, was in unserer Gesellschaft auf ganz vielen Ebenen passiert. Einerseits ist es für mich die klarste, finde ich, visuelle oder bildliche Erklärung von dem, was viele Frauen erleben. Wir erleben von klein auf im Vergleich zu unseren männlichen Kollegen und Brüdern und so weiter, wir erleben etwas, das wir so schwer beschreiben können, weil ja nichts passiert. Es ist ja auch gar nicht so schlimm. Und oft ist es so, na, aber die haben das ja gar nicht so gemeint oder sie haben es auch eigentlich gar nicht gesagt. Aber sehr oft erleben wir unseren Alltag auf eine Art, die schlicht und einfach anders ist, als Männer das erleben. Und Männer können sich's sehr oft überhaupt nicht vorstellen, wovon wir sprechen, und wir können es so schwer erklären. Weil immer, wenn wir was Spezifisches benennen wollen und sagen, zum Beispiel, ich sage in einem Meeting was, und mir persönlich ist das so oft passiert, egal wie erfolgreich ich war, aber ich bin trotzdem oft in Meetings gesessen und habe etwas gesagt, Und dann ist einfach keine Reaktion gekommen und man ist irgendwie zum nächsten Thema übergegangen. Und ich habe mir so oft, habe ich mir überlegt, spinne ich? Also warum diskutieren die jetzt über dieses Fahrradständerproblem, wenn das, was ich gerade vorher angesprochen habe, ein wirklich wichtiges Thema ist und das hat weitreichende Folgen und es ist auch viel interessanter als der Fahrradständer. Aber warum diskutieren wir jetzt hier in der Geschäftsleitung schon seit einer halben Stunde über diesen Fahrradständer? Und das sind genau diese Erlebnisse, die einfach mit der Zeit trägt das von unserem Selbstvertrauen ab. Es korrodiert unsere Selbstsicherheit. Es macht auch, dass wir uns irgendwann denken. Ich weiß auch, ich war irgendwann auch an einem Punkt, wo ich gesagt habe, spinn ich eigentlich? Bin ich? Ich hatte damals einen wirklich toxischen Kollegen. Der ist neu in die Firma gekommen. Über den habe ich vielleicht schon mal erzählt. Der ist neu in die Firma gekommen und ich habe auf den ersten Blick gesehen, dass der Typ ist ein Narzisst. Ich weiß nicht, warum manche Leute das nicht sehen. Ich habe eben aus meiner Kindheit auch gewisse Erfahrungen mit Narzissten. Auf jeden Fall sehe ich die auf den ersten Blick. Und ich habe mir nicht erklären können, wieso die den eingestellt haben. Der ist wirklich wie ein Gockel durch die Firma und hat absolut gar nichts zustande gebracht. Er hat nur völlig absurde Dinge gemacht. Zum Beispiel, wir haben ein Thema gehabt, wo sein Vorgänger, den er eben ersetzt hat, war in diesem Thema auch involviert und es waren noch x andere Leute involviert. Wir haben ein großes Meeting abgehalten, um über dieses Thema zu sprechen. Also groß im Sinne von, da waren wahrscheinlich wirklich knapp 8 Leute oder sowas versammelt in einem Sitzungszimmer, ich habe eingeladen zu dem Meeting. Sitzungszimmer reserviert, alle waren da, nur er ist nicht gekommen. Und weil er neu war, habe ich mir gedacht, naja, ich helfe ihm ein bisschen auf die Sprünge, ich rufe ihn kurz an, wo er denn bleibt, hat er nicht abgenommen, und habe ich ihm einfach eine Nachricht geschrieben, du, wir sind übrigens in dem Sitzungszimmer. Und dann nachher, irgendwann, er war dann nicht da bei dem Meeting, wir haben das ohne ihn abgehalten, aber irgendwie nachher habe ich ihn, glaube ich, darauf angesprochen und dann sagt er, er geht generell nicht zu Meetings, die nicht in seinem Büro stattfinden. Völlig absurd, oder? In einer Firma, die aber so funktioniert, dass man da Sitzungszimmer hat und alle gehen halt in die Sitzungszimmer, wenn sie bei einem Meeting dabei sein wollen. Er nicht. Er ist zwar jetzt neu hier, also das hat er nicht so gesagt, aber das ist jetzt meine Übersetzung. Du bist neu hier und findest einfach, ich bin arrogant genug, um euch zu sagen, wenn jemand was von mir will, egal wie viele ihr seid, ihr müsst bei mir im Büro, wo es keinen Platz gibt, aber egal, müsst ihr bei mir im Büro persönlich aufschlagen. Und überhaupt gehe ich nicht in ein Meeting, das eine Frau einberufen hat. Ich meine, so, und das ist aber ein sehr offensichtlicher Fall, weil das kann man benennen. Nur was dann passiert ist, ich habe das dann bei meinem Vorgesetzten auch gemeldet und der hat gesagt, Verena, hast du den nicht im Griff? Und mir ist so die Spucke weggeblieben, weil ich mir gedacht habe, okay, Moment mal, jetzt muss ich den Typen in den Griff bekommen. Dabei habe ich eigentlich was anderes zu tun. Und ja, ich kann gut grundsätzlich mit Leuten umgehen und ich kann Leute auch in ihre Schranken verweisen, aber das ist so ein System, das das unterstützt. Also wenn jetzt meine Vorgesetzten mir sogar sagen, na, das ist jetzt für dich so ein bisschen eine Machtprobe, jetzt schau mal, wie du mit dem umgehst, dann finde ich einfach nein. Das ist ein System, das so ein Verhalten unterstützt und dann, ja, wir können uns den ganzen Tag mit Machtspielchen irgendwie die Zeit vertreiben oder wir arbeiten und machen richtige Sachen. Und das war eher mein Approach, obwohl ich natürlich sehe, dass man diese ganzen zwischenmenschlichen Themen, die brauchen auch ihre Aufmerksamkeit und ich finde, für das dürfen wir uns auch einen gewissen Fokus nehmen. Aber wenn es dann ins Toxische geht, wenn es nicht mehr darum geht, zu schauen, dass die Beziehungsebene stimmt und dass wir die Leute dort abholen, wo sie gerade sind und so weiter, sondern wenn es wirklich ins Toxische geht und wenn es nur mehr um Machtspielchen geht, dann finde ich, dann stinkt aber der Fisch auch vom Kopf. Also das heißt, die Führungsebene muss sowas auch erkennen und dort eingreifen. Und das ist nicht passiert. Auf jeden Fall, das ist so ein klassisches Beispiel. Also vielleicht nicht so klassisch. Das ist jetzt eher ein Beispiel, wo man richtig drüber reden kann und wo alle, die irgendwie nur bei Sinnen sind, nicken und sagen, ja, also das war wirklich krass. Aber im Alltag passieren ganz viel mehr Sachen, die man nicht benennen kann. Wie zum Beispiel, man geht in ein Meeting und die Person, oft ein Mann, lässt einen einfach mal 10 Minuten warten, bevor er aufkreuzt. Und das macht er aber nicht bei anderen Männern. Ja? Und man kann das schon benennen, man kann das ansprechen, aber ganz ehrlich, es ist zu klein, wollen wir jetzt nicht ein Drama draus machen und vielleicht hat er gute Gründe gegeben und die gibt's ja immer. Und das sind so Themen, die einfach dann unter den Tisch gekehrt werden. Man muss sich halt irgendwie damit abfinden. Und dann gibt's noch ganz viel andere kleine Hinweise, teilweise auch, wenn eben genau gar nichts passiert. Also man bekommt zum Beispiel eben genau keine Rückmeldung auf eine E-Mail oder jemand erscheint nicht zu einem Meeting oder meldet sich nicht zurück und so weiter. Das sind genauso Dinge, wo man oft denkt, ja, genau wie dieses kleine Mädchen in dem Video, es ist ja gar nichts passiert, sie ist ja nur da gestanden. Aber irgendwie spürt sie instinktiv, dass es wegen ihrer Kondition ist, also wie sie ist. Und genau das macht ja auch etwas mit uns. Und das ist etwas, was ich dann beobachte, wenn ich Frauen im Coaching begleite. Dann kommen so viele Symptome, von denen sie selber aber gar nicht wissen, woher die sind. Und eins der Symptome, das ich ansprechen möchte, das ist ein Überkompensieren durch Leistung. Das ist der Klassiker. Wenn wir merken, dass wir so wie wir sind, irgendwie nicht genügen, dann fangen wir an, mit Leistung zu überkompensieren. Das heißt, die Leistungsbereitschaft geht enorm nach oben. Man macht Überstunden, man versucht doppelt und dreifach schnell zu arbeiten, man versucht Dinge auch noch zu machen, die eigentlich gar nicht in den eigenen Kompetenzbereich gehören. Man traut sich nicht Grenzen setzen und Nein sagen, weil man muss ja, man redet sich ständig ein, ich muss noch schneller, ich muss noch mehr, ich muss noch besser, ich bin noch nicht qualifiziert genug, ich muss noch mehr Erfahrung sammeln, ich brauche noch mehr Zertifikate. Das ist ein innerer Dialog, der dann anfängt, der sich irgendwann mal anfängt zu etablieren und der aber dann permanent im Hinterkopf da ist. Und das ist etwas, was ich sehr oft sehe, dass Frauen nachher im Erwachsenenalter super gestresst sind, ständig unter Druck sind, sich ständig fragen, was kann ich noch mehr? Ich muss mich selber optimieren, ich muss noch besser, ich darf jetzt nicht mich ausruhen. Wenn ich mich ausruhe, dann bin ich faul. Wenn ich faul bin, bin ich nichts wert. Ich muss immer irgendwas machen. Und dieses weniger wert sein, oder es ist ja nicht wirklich, dass man weniger wert ist, sondern man fühlt das so, man hat das so mitbekommen und man empfindet das jetzt so. Das versucht man zu kompensieren, indem man mehr wertvoll ist für andere. Sprich, man opfert sich auch für andere. Man möchte von den anderen als wertvoll und vor allem wertvoll ist ja oft nützlich. Also man möchte als nützlich angesehen werden und deswegen versucht man ständig etwas zu tun für andere, dass die anderen einen Nutzen davon haben. Und das ist, wie man sich selber in Grund und Boden arbeitet. Und genau das sehen wir bei Frauen so oft. Wir sehen eine Epidemie von Frauen, die permanent gestresst sind, die es nicht schaffen, zur Ruhe zu kommen, sich mal auszuruhen, sich mal wirklich was zu gönnen im Sinne von ohne schlechtes Gewissen. Und wir bewundern das dann immer bei den Männern. Warum können die so völlig relaxed auf dem Sofa liegen? Wie können die Dinge so locker nehmen? Wie können die so verspielt sein und noch das Leben so genießen oft und einfach so im Moment sein? Und dann hadern wir mit dem und werfen ihnen das vor und sagen, mach doch jetzt was Nützliches, steh auf vom Sofa, wie schaust denn du aus? Frisier dich mal, rasier dich mal. Einfach weil das unser eigener innerer Dialog. Wir treiben uns ständig an zu mehr Leistung und mehr Leistung. Und dann versuchen wir das mit den Männern auch zu machen. Und sie sagen uns auf der anderen Seite, hey, nimm doch mal alles locker. Jetzt sei doch nicht so verkrampft, sei doch nicht so verbissen, nimm doch nicht alles so persönlich. Und da findet so viel Missverständnis statt. Missverständnis im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir die Wurzel nicht verstehen. Wir diskutieren dann über Kleinigkeiten im Alltag und glauben, es geht um diese Situation jetzt, aber um die geht's gar nicht. Sondern das jetzt gerade ist nur ein Symptom von einer lebenslangen Belastung. Das ist diese patriarchale Belastung, die wir Frauen empfinden. Und ich möchte es, ja, man kann das auf Frauen umlegen, man kann es aber auf jede Art von Privileg umlegen oder eben nicht Privileg. Je dunkler die Hautfarbe, desto weniger privilegiert. Umgekehrt, ich finde immer, man kann es am einfachsten darstellen, wenn man einfach sagt, was ist der Prototyp in unserer westlichen Gesellschaft, ist einfach ein weißer Mann, der groß ist, der athletisch ist, der gut gebildet ist und viel Geld hat. Das ist so die Person, die wir alle irgendwie unter Anführungsstrichen sein wollen. Und alle arbeiten irgendwie auf dieses Ideal hin. Und das sind genau die Leute, die viele von uns auch sich als Ehegatten wünschen, gell? Also müssen wir mal auch diesen Impuls hinterfragen. Ist das wirklich, möchten wir wirklich dieses Männerideal weiter vorantreiben? Möchten wir unsere Söhne zu diesem Art von Mann erziehen? Das ist so dieser patriarchale Prototyp. Und je weiter man weggeht von diesem patriarchalen Prototyp, desto weniger privilegiert ist man. Und ich bin mir selber total bewusst, wie nah ich diesem patriarchalen Prototyp bin. Ich bin zwar eine Frau, okay, aber ansonsten habe ich verdammt viel gemeinsam mit dem. Und das ist mir bewusst. Mir ist bewusst, dass ich sehr viele Privilegien schon genossen habe in meinem Leben und weiterhin genieße im Vergleich zu vielen anderen Leuten. Ja, ich hätte noch mehr Privilegien, wenn ich ein Mann wäre, völlig klar. Aber ich bin auch hellhäutig und athletisch und schaue mehr oder weniger so aus, wie man ausschauen soll. Ich meine, Supermodels hin oder her, aber so, ich würde jetzt mal behaupten, ich passe einfach in dieses Schema hinein. Ich habe keine körperlichen Behinderungen, ich bin gut gebildet, ich habe einen guten Job, ich bin ein bisschen neurodivers, aber nicht so, dass es irgendwie störend auffällt. Auf jeden Fall, das sind alles so Eigenschaften, die mich näher an diesen Prototyp heranbringen, an den patriarchalen Prototyp. Und es ist mir völlig bewusst, dass je weiter man weg ist, also je dunkelhäutiger man ist, je weniger man ins Raster passt, jetzt nur schon rein optisch, je weniger man ins Raster passt in Bezug auf Neurodiversität, aber auch in Bezug auf Bildung und auch je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, welches kulturelle Erbe wir mitbekommen haben. Je weiter wir weg sind von diesem patriarchalen Prototyp, desto weniger Privilegien haben wir und desto mehr sind wir dieses Mädchen, das an der Kreuzung steht und eigentlich erlebt, dass nichts passiert. Aber es passieren eben sehr oft doch Dinge. Es passiert sehr oft nichts. Einfach, dass die Leute wegschauen, passiert auch, aber es passieren sehr oft auch Dinge. Und ich habe mich auch eine Zeit lang intensiv auseinandergesetzt mit dem Thema, was ist, wenn man dunkelhäutig ist, wie erlebt man den Alltag? Zum Beispiel, man steigt irgendwo in eine Straßenbahn ein und alle Leute greifen so nach ihren Handtaschen. Und da, obwohl man wirklich nicht die Absicht hat, jemandem die Handtasche zu klauen, aber einfach, weil man so ausschaut, wie man ausschaut, haben die Leute Angst um ihre Habseligkeiten. Oder, ich habe das in einem Buch gelesen, sie hat geschrieben, ihr Papa ist weißer und ihre Mama ist schwarze. Und wo sie als Teenager mit ihrem Papa durch die Straßen gelaufen ist oder vielleicht in irgendeinen Shop gegangen ist oder so, sie hat immer sehr bewusst laut Papa zu ihm gesagt, damit alle Leute, weil sie hat gemerkt, die Blicke von den Leuten, was macht der Typ mit diesem jungen Mädchen hier, mit dem dunkelhäutigen jungen Mädchen, die sind immer davon ausgegangen, dass sie irgendwie geklaut ist. Und sie hat sehr, sehr bewusst immer dann zu ihm Papa gesagt, damit die Leute wissen, dass das nicht der Fall ist. Ich meine, das sind so Dinge, die möchten wir nicht, dass ein 13- oder 14-jähriges Mädchen überhaupt, dass sie über sowas überhaupt nachdenken muss. Und wenn man selber nicht in so einer Situation ist, dann kommt es einem nie in den Leben in den Sinn, dass dieses Mädchen aber sehr wohl sich Gedanken über so etwas machen muss. Und das ist genau das, was wir, wenn wir Privilegien haben, das ist genau die Definition von Privilegien, ist, dass man sich über etwas nicht Gedanken machen muss, weil es einfach so ist, weil alles gut ist. Ja, so wie man selber lebt, ist es ja sozusagen der Standard und wie man ist. Und so, je weiter man abweicht von diesem Standard, desto mehr muss man sich über Dinge Gedanken machen, wo die anderen sagen, mach dir doch nicht so viel Gedanken über das. Das ist ja nicht wichtig. Ich mache mir auch keine Gedanken über das. Und das ist etwas, was wir Frauen sehr oft erleben, nur schon aufgrund von dem, weil wir Frau sind. Aber was machen wir jetzt damit? Mein Zugang zu dem ist zweierlei. Auf der einen Seite ist es, dass wir uns bewusst werden. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dann können wir anfangen, erstens zu heilen und zweitens Mechanismen aufzubauen, um besser damit umzugehen. Also das eine ist ein vergangenheitsgerichteter Approach und der zweite ist ein zukunftsgerichteter Approach. Vergangenheitsgerichtet bedeutet Heilung. Ich werde mir bewusst, dass mir das passiert ist und auch wenn ich es nicht so benennen kann, spüre ich den Schmerz. Meistens sind da keine dramatischen Ereignisse gewesen. Ich meine, die meisten Frauen können über eine Handvoll dramatische Ereignisse berichten, wo sie entweder sexuelle Übergriffe erlebt haben oder wo sie aufgrund von, das erlebe ich auch sehr oft im Coaching bei meinen Teilnehmerinnen, dass sie aufgrund von Mutterschaft plötzlich komplett anders behandelt werden und Jobs verlieren oder ausgegrenzt werden oder wirklich blöde Kommentare sich anhorchen müssen. Das sind so Dinge, die merkt man sich. Aber abgesehen von dieser Handvoll Szenen, die man sich wirklich merkt, sind es ganz viele kleine Dinge, die man einfach wahrnimmt, aber die unterhalb vom Radar sind, die man nicht mehr wirklich benennen könnte. Und das äußert sich in Form von so einem dumpfen Schmerz. Es ist mehr so ein Druck. Und wir sehen das sehr oft nicht, weil wir uns an diese Dinge konkret erinnern, sondern wir sehen das dann an den Symptomen. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe, dieses Überkompensieren mit Leistung, dass man sich einfach fühlt, als wäre man nicht gut genug. Dann muss man noch mehr machen, dann muss man noch mehr sich reinhängen und muss man noch mehr für andere tun und sich aufopfern. Und das ist ein Symptom, das man sieht. Also ja, als erstes Mal sich bewusst werden und auch ganz bewusst in diesen Heilungsprozess einsteigen. Das bedeutet, ich bekomme wieder eine Verbindung zu mir selber. Anstatt meine eigene größte Kritikerin zu sein und diese Stimmen der Gesellschaft zu internalisieren, was ganz viele von uns gemacht haben. Also die Stimme der Gesellschaft, die sagt, du bist nicht gut genug, haben sie internalisiert und sagen sich jetzt selber ständig, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, du bist nicht schnell genug, du bist nicht effizient genug, du bist nicht smart genug, du bist nicht erfahren genug, du hast nicht genug Wissen, du musst noch mehr Wissen, du musst noch mehr Zertifikate. Diese Gedankenspirale, die können wir auflösen, indem wir merken, woher das kommt und diesen Heilungsprozess einleiten. Und dann auf der anderen Seite braucht man natürlich auch Mechanismen, wie wir in der Zukunft besser mit dem umgehen können. Das heißt, dass wir schauen, dass diese Gedanken nicht mehr in uns reinkommen, sondern dass die abprallen an uns. Das ist so viel einfacher, die abprallen zu lassen, wenn man checkt, was abgeht. Wenn man nämlich nicht checkt, was abgeht, dann diffundieren diese Gedanken wieder. Also diese ganzen Messages, die wir bekommen, die gehen einfach direkt wieder in uns rein. Und das wollen wir nicht mehr. Wir wollen Paroli bieten. Wir wollen einfach das erkennen, als was es ist. Und wir möchten das abblocken. Und das kann man machen. Vor allem, was ich betonen möchte, ist, dass nicht ein Kampf sein muss. Ich selber verwende das Wort Kampf nicht. Ich sage nicht, wir müssen gegen die Gesellschaft kämpfen oder wir müssen gegen irgendjemanden kämpfen oder wie auch immer, sondern es ist mehr ein gemeinsames Erkennen. Und wenn wir alle gemeinsam das erkennen, ich meine, wir werden nie alle gemeinsam auf dem gleichen Erkenntnisstand sein, das wäre völlig naiv, aber jede einzelne Person, die etwas erkennt und dies bei sich auflösen kann, die macht einen Unterschied in ihrem Leben und auch in ihrem Umfeld. Ihre eigenen Kinder werden sich anders verhalten, werden von klein auf ganz intuitiv lernen, wie man anders mit dem umgeht und werden anders durch die Welt laufen. Und genauso unsere Partner oder einfach Menschen, mit denen wir uns unterhalten, wir strahlen ganz was anderes aus, wir leben schlicht und einfach was anderes. Und deswegen zieht das solche Kreise. Und je mehr von uns das verstehen und einerseits heilen, aber andererseits auch positive Mechanismen lernen, wie sie durch die Welt gehen können, auf eine sehr gesunde Art und Weise, auf eine auch heilende Art und Weise nach außen. Es ist ja so, dass gesunde Menschen wirken sehr heilsam, auch auf andere. Genauso wie Menschen, die selber sehr verletzt sind, die verletzen auch alle anderen. Und drum finde ich, wenn wir diesen Heilungsprozess erleben, selber, dann hat es auch wunderschöne Auswirkungen auf alle Leute rund um uns herum. Und das ist, wie wir das Patriarchat auflösen. Wir lösen es nicht auf, indem wir Fingerpointing machen auf irgendwelche bösen Menschen da draußen und sagen, du musst weg. Weil das System wird sich nicht ändern, nur weil einzelne Leute irgendwie weg sind. Sondern das System wird perpetuiert, indem wir es perpetuieren. Wenn wir das nicht erkennen, dann werden wir einfach mitspielen in der ganzen Maschine. Und wenn wir aber aussteigen und sagen, Moment mal, ich selber ändere etwas in mir und plötzlich, obwohl ich in der gleichen Gesellschaft lebe, aber ich bringe eine andere Dynamik rein. Und weil es so eine positive und heilsame Dynamik ist, werden sich Leute um mich scharen. Ich werde wie ein Magnet wirken. Und die Leute wollen sich in meiner Gegenwart aufhalten, weil es eine sehr wertschätzende Ausstrahlung ist. Ich heile und alle anderen um mich herum heilen auch und wir entwickeln gesunde Ansichten und sehr wertschätzende Ansichten für alle. Anstatt weiterhin unsere Verletzung in uns zu tragen und zu versuchen, überkompensieren und dabei aber auch selber immer mehr ans Limit kommen und dadurch auch andere immer mehr verletzen. Ich meine, man sieht das und ich glaube, wir wissen alle, wie sich das anfühlt, wenn unsere Batterien leer sind, wenn es uns selber nicht gut geht, dann leiden alle anderen auch. Dann sind wir gereizt, dann emotional überreagieren wir, dann verletzen wir andere und das tut uns nachher leid. Aber es ist völlig logisch, wenn wir selber verletzt sind und uns aber dessen gar nicht bewusst sind und unsere Energien leer sind, dann wird genau das passieren. Drum, wir selber sind der Schlüssel. In jeder und jedem Einzelnen von uns ist der Schlüssel, um diesen Prozess zu starten. Und ich finde persönlich, es ist so ein wunderschöner Prozess. Man merkt so eine radikale, qualitative Veränderung. Und das ist genau, was mir auch meine Teilnehmerinnen im Coaching immer wieder bestätigen, ist, dass eine komplett neue Lebensqualität hineinkommt. Und ja, im Außen plötzlich regeln sich die Dinge auch. Plötzlich werden sie als viel souveräner wahrgenommen. Sie strahlen ja auch viel mehr innere Ruhe aus. Sie können viel besonnener reagieren. Sie können auch besser wirklich zuhören und auf andere eingehen. Das geht auch nicht, wenn man selber komplett im Kampfmodus ist. Der Schlüssel liegt in uns selber. Und ja, auch in unseren Beziehungen, in unserer Familie merkt man einen Riesenunterschied. Ich finde es immer so cool, wenn die Frauen mir erzählen, dass ihr Partner sagt, irgendwie, hör wieder mal was von der Verena. Oder hat die Verena das gesagt? Oder wie auch immer. Und ich denke mir, hey, so cool, ich kenne die Leute nicht, aber sie kennen mich offenbar. Und es freut mich total, wenn ich dann einen positiven Einfluss haben kann, auch auf Beziehungen, auf private Beziehungen, auf Ehen, auf Paarbeziehungen. Finde ich mega schön. Genau. Also, wenn du sagst, ja, ich möchte das auch. Das hat jetzt etwas berührt in mir und ich möchte diese positive Dynamik reinbringen in mein Leben. dann hast du zwei Möglichkeiten. Wenn du eine Frau bist, muss ich dazu sagen, für Frauen habe ich zwei verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist mein 10-Wochen-Programm, die Female Leaders Academy, oder mein 12-Monate-Programm, das ist das Be a Leader Coaching-Programm. Ich würde natürlich jeder Frau auf dieser Welt dieses 12-Monate-Programm empfehlen, wenn es nur irgend geht, weil es ist einfach, ja, es ist purer Luxus. Ich kann mich um dich kümmern, ich kann mich um die Teilnehmerinnen persönlich kümmern, ich lerne sie kennen, ich kann sie durch 12 Monate hindurch begleiten. Das ist wirklich ein super schöner Prozess, was da passiert innerhalb von einem Jahr. Aber ich weiß auch, dass nicht alle über die Möglichkeiten verfügen, sowohl finanziell als auch zeitlich und auch vielleicht nicht so ein großes Commitment machen können. Und deswegen, wir haben auch ein 10-Wochen-Programm. Da ist das Ganze auf 10 Wochen super intensiv zusammen runterdestilliert. In 10 Wochen kommt einfach auch sehr viel in Schwung. Die Feedbacks, die ich bekomme, sind unglaublich. Und manche von den Teilnehmerinnen buchen sich dann natürlich in das 12-Monate-Programm ein. Aber viele sagen auch, hey, wow, ich habe jetzt so viel positive Inputs bekommen. Bei mir ist wirklich was in die Gänge gekommen. Und das nehme ich jetzt und mit dem gehe ich in die Welt hinaus und gestalte mein Leben neu. Heißt nicht, dass sie alles über den Haufen schmeißen, überhaupt nicht, dass es mehr diese innere qualitative Veränderung. Aber ja, sehr oft kommt dadurch auch im Außen etwas in Bewegung. Und dieses 10-Wochen-Programm, das ist wirklich etwas, das passt in jeden Lebensstil hinein. Das ist extra auch gemacht für vielbeschäftigte Frauen, die ohnehin schon in einem, genau, in diesem Hamsterrad des Überkompensierens drinnen sind, aber für genau diese Zielgruppe ist es auch gemacht und das kann man auch gut in den Alltag integrieren, aber es wird wirklich dein Leben verändern, wenn du das machst. Also wenn dich das interessiert, wir packen beide Links, würde ich sagen, in die Shownotes. Das ist das 10-Wochen-Programm und das 12-Monate-Programm. Schau dir das an und ich würde mal sagen, melde dich einfach an. Vermutlich spielst du schon länger mit dem Gedanken, aber findest immer irgendwelche Gründe, warum es nicht geht. Beim 10-Wochen-Programm Female Leaders Academy, da kann man sich einfach anmelden, jederzeit. Beim Be a Leader, das ein Jahr dauert, gibt es eine Warteliste, auf die man sich eintragen kann. Aber man kann schlicht und einfach auch zuerst das 10-Wochen-Programm machen und wenn man dann sich trotzdem entscheidet, weiterzumachen, dann wird einem das auch angerechnet. Also man verliert überhaupt nichts und man kann schlicht und einfach mal reinkommen in die Thematik, ganz viel frischen Wind ins Leben bringen, ganz viel neue und sehr positive, inspirierende Gedanken und auch ganz viele praktische Tipps mitnehmen, die man sofort im Alltag umsetzen kann und wo meine Teilnehmerinnen oft sagen, oh mein Gott, ich habe nur das gemacht und schon habe ich komplett andere Reaktionen bekommen. Sowas finde ich immer mega geil. Also da sind so ganz viele auch Quick Wins drinnen versteckt, die man sofort umsetzen kann. Okay, die Links sind also in den Shownotes. Du kannst nach unten scrollen, kannst dort draufklicken. Bei der Female Leaders Academy kannst du dich noch heute anmelden und du bekommst Zugang zu unserem 10 Wochen, zu unserer Roadmap und auch sofortigen Zugang zu allen Modulen, dass du dir das sofort auch anschauen kannst, was da auf dich zukommt. Kannst dir unsere Workbooks ausdrucken. Alles schon da, mit einem einzigen Knopfdruck. Also, dann freue ich mich, wenn ich euch weiterhin unterstützen kann und inspirieren kann und wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche. Bis bald!